Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. »202 Beschuldigte, vor allem Kleriker. 314 Opfer, vor allem Jungen unter 14 Jahren. Und 8 Menschen, die 75 Mal nicht das Nötige taten, um sexuelle Übergriffe auf Kinder zu stoppen. So ungefähr steht es im Gutachten über sexuelle Gewalt im Erzbistum Köln.« Was das alles zu bedeuten hat, unser erstes Thema heute. Außerdem geht es in dieser Sendung um Impfneid und die Frage, warum man den Geimpften und von Corona Genesenen die Rückkehr zum normalen Leben einfach gönnen sollte. Und wir blicken auf die ultraorthodoxen Parteien in Israel und ihre Sonderrolle im aktuellen Wahlkampf. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ein wuchtiges Buch im dunklen Einband, rund 900 Seiten dick. Das ist das lang erwartete Gutachten, das der Strafrechtsanwalt Björn Gerke am Donnerstag dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki überreicht hat. Wölki selbst hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben, um zu klären, ob Priester oder andere Mitarbeiter des Erzbistums sexuelle Gewalt an Kindern geduldet oder vertuscht haben. 75 Pflichtverletzungen haben die Gutachter gezählt, und zwar in einem Zeitraum von 1975 bis 2018. Wie das alles zu bewerten ist, das kann uns Tag für Tag Redakteurin Christiane Florin erklären, die seit Jahren zum Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche recherchiert. Frau Florin, seit gestern Mittag ist das Gutachten öffentlich. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse?
Der gestrige Tag war die Aufführung eines Heldenepos und eines Schurkenstücks. Wölki wurde als Held der Aufklärung in Szene gesetzt und sein Vorgänger Meißner als der Schurke. Es gab sogar eine kleine Hommage an den Deutschlandfunk, denn hier im Deutschlandfunk hatte der frühere Erzbischof Meißner auf die Frage, was er gewusst habe, als das Thema Missbrauch 2010 öffentlich wurde, geantwortet.
Haben Sie davon etwas geahnt?
Nichts geahnt. Ich habe mir das auch nicht vorstellen können.
Und dazu sagte Rainer Maria Wölki gestern auf der Pressekonferenz:
Höchste Verantwortungsträger, auch meine Vorgänger, haben sich vielfach klar schuldig gemacht. Nichts geahnt, das ist seit heute nicht mehr möglich und nicht mehr denkbar.
Also eine wichtige Erkenntnis aus diesem Gutachten ist, der Ziehsohn Wölki hat mal eben den Übervater Meißner entsorgt. Aber es ist doch mehr als das, als dieses Persönliche, wenn man bedenkt, welche Rolle Meißner vor allem für die rechtskatholischen, die rechtgläubigen Kreise hat bis heute, dann ist das keine Kleinigkeit. Er war der Vertraute von Johannes Paul II., von Benedikt XVI. Er steht für eine sittenstrenge Sexualmoral, für autoritären Wahrheitsanspruch. Und wie wir gestern erfahren haben, hatte Meißner ein Geheimarchiv mit Missbrauchsakten unter dem Titel Brüder im Nebel, das kann man sich nicht ausdenken. Sexueller Missbrauch war also für ihn bloß Nebel, wohingegen für Meißner ja Scheidung, Sex vor der Ehe schreckliche Sünden waren. Und ich fand gestern bemerkenswert, wie jäh dieser Säulenheilige vom Sockel gekippt wurde. Fast mit Schadenfreude hat der Gutachter Gerke diese Brüder im Nebel suffisant und pointensicher untergebracht.
Es wurden ja noch mehr Verantwortliche identifiziert und es gab auch bereits personelle Konsequenzen.
Ja, Wölki hat noch in der Pressekonferenz 2 hochrangige Geistliche von ihren Aufgaben vorübergehend entbunden. Wenn man der Aufführung glaubt, dann hat er sich spontan dazu entschlossen, denn er kannte das Gutachten angeblich nicht vorher. Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und der oberste Kirchenrichter, der Offizial Günther Assenmacher, wurden für nicht mehr tragbar erklärt. Der Weihbischof hat dann auch dem Papst schnell seinen Rücktritt angeboten. Und am späteren Nachmittag hat auch eine weitere ehemalige Kölner Führungspersönlichkeit, die im Gutachten belastet wird, dem Papst den Amtsverzicht angeboten, nämlich der Hamburger Erzbischof Stefan Heese, früher Generalvikar in Köln. Und damit haben wir das erste Rücktrittsangebot eines amtierenden deutschen Bischofs wegen eines Missbrauchsvertuschungsvorwurfs. Der ebenfalls stark belastete frühere Generalvikar Feldhoff, der konnte nicht mehr seinen Rücktritt anbieten. Er ist schon lange im Ruhestand, gilt aber in Köln immer noch als graue Eminenz. Also, Wölki hat, wie versprochen, Namen genannt. Er hat erste personelle Konsequenzen gezogen und ist damit deutlich weiter als andere deutsche Bischöfe.
Viele Kommentatoren bezeichnen das Gutachten heute als Freispruch oder als Befreiungsschlag für den Kölner Erzbischof Wölki, weil er entlastet wird. Ist er damit jetzt aus dem Schneider?
Ja, also ich habe diese Nacht mit dem hohen Kölner Klerus verbracht und das Gutachten gelesen. Diese Sichtweise Freispruch für Wölki oder Belastung, die wird weder dem Gutachten noch Rainer Maria Wölki und schon gar nicht den Betroffenen von sexuellem Missbrauch gerecht. Auch er ist ja ein Ziehsohn von Kardinal Meißner, aber er hatte unter Meißner, wie die Gutachter nicht müde werden zu betonen, eben als Weihbischof und Geheimsekretär keine Personalverantwortung. Worauf sich diese Freispruchsberichterstattung bezieht. Das ist der Fall des Priesters O. Mit ihm war Wölki befreundet und es gab gegen diesen Priester Missbrauchsbeschuldigungen, die weder Meißner noch später er als Erzbischof nach Rom gemeldet haben. Und dieser Fall taucht im Gutachten als Aktenvorgang 5 auf. Und aus dem Gutachten geht hervor, dass Wölki schon als Weihbischof von den Beschuldigungen 2011 wusste durch ein Telefonat mit Stefan Heese. Wölki habe sich das aber nicht vorstellen können und er habe auch Angst, so heißt es da, dass der Beschuldigte in ein Tief falle. Wölki nahm diesen Priester 2012 mit zu seiner Kardinalserhebung nach Rom und das Gutachten bewertet das halt so. Wölki habe 2011 keine Kenntnis gehabt, die er mit Heese habe teilen können und als Weihbischof habe er eben ohnehin keine Personalverantwortung. Er hatte also gar keine Pflichten, die er damals hätte verletzen können. Weihbischöfe werden sozusagen per se freigesprochen. Mitwisserschaft ist ja kein Pflichtverstoß. Da sieht man eben die Enge des Blickwinkels auch in diesem Gutachten. Auch Dominikus Schwaderlapp wird ja nicht als Weihbischof belastet, sondern als ehemaliger Generalvikar.
Nun ist das ja gerade ein Rechtsgutachten, also eine juristische Untersuchung. Kritiker sagen nun, ein solches Gutachten ist kein Ersatz für eine Aufarbeitung, in der auch die Opfer gehört und wahrgenommen werden. Welche Bedeutung hat denn eine solche Untersuchung für das kirchliche Selbstverständnis?
Ja, das war gestern ganz bestimmt nicht der Tag der Wahrheit. Das geht allein schon deshalb nicht, weil die Akten nicht die Wahrheit wiedergeben können. Die Lücken wurden ja auch von Björn Gerke gestern deutlich benannt. Und dennoch ist das Gutachten eine reine Rechtskontrollprüfung auf Basis dieser Akten. Das ist etwas widersprüchlich. Und das Gutachten hatte zwar auch den Auftrag, die Handlungen der Verantwortlichen am kirchlichen Selbstverständnis zu messen, aber diese Passage fällt in den knapp 900 Seiten schmallippig aus. Kirchliches Selbstverständnis wird reduziert auf den Katechismus und auf die Leitlinien der Bischofskonferenz. Und trotz dieses verengten juristischen Blicks würde ich jedem, der sich zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche halbwegs qualifiziert äußern möchte, raten, dieses Gutachten mal zu lesen. Vor allem die Fallbeispiele. Ich kenne ja einige Fälle durch eigene Recherchen. Mich hat zum Beispiel der Fall 18 besonders interessiert. Über den haben wir ja im Dezember ausführlich in dieser Sendung erzählt. Und wenn Sie das alles lesen in dieser nüchternen, sachlichen Juristensprache, dann passiert, glaube ich, bei den meisten, die das lesen, genau das, was die Gutachter so sorgsam vermeiden. Meiden wollten. Es steigen nämlich Emotionen hoch, regelrecht Ekel, glaube ich, bei vielen. Denn was wird da für eine Kirche sichtbar? Da wird eine Kirche sichtbar, deren Hierarchen Opfer noch einmal erniedrigen, die Täter schützt im Namen der Brüderlichkeit im Nebel, von der Meißners Dossier spricht. Eine Kirche, in der Vertuscher behaupten, sie hätten das Recht nicht gekannt. Eine Kirche, in der Vorschriften aus dem Vatikan so geheim waren, dass hohe Kleriker sie angeblich nicht kennen konnten. Es kann eigentlich nicht sein, dass hier nur Einzelne ihren Pflichten nicht nachgekommen sind. Es kann auch nicht sein, dass hier nur Akten unsortiert waren. Es wird ein System sichtbar, das moralisch völlig unsortiert war, das, ich würde sogar sagen, das moralisch verkommen ist. Und all das, dieses ganze Moralische wird im Gutachten ja nicht problematisiert, weil Juristen für Moral nicht zuständig sind. Aber gemessen an der Botschaft, die diese Kirche vertritt, kann man ja sagen, sollten erstens Priester keine Kinder missbrauchen und zweitens Vorgesetzte zuallererst dafür sorgen, dass Opfern sexualisierter Gewalt Gerechtigkeit widerfährt. Und zwar auch dann, wenn es nicht ihre rechtliche Pflicht ist. Es wäre ihre moralische Pflicht. gewesen. Es gibt ein Kirchenlied, das heißt, zieh den Kreis nicht zu klein. Aber der Pflichtenkreis, den die Gutachter hier definieren, der ist sehr klein gezogen, zu klein. Der moralische Anspruch, den Kirche hat, wird in diesem Gutachten ausgeblendet. Aber zur Aufarbeitung, und danach haben Sie ja gefragt, gehört genau das. Ob das noch kommt im Erzbistum Köln oder anderswo, das weiß ich nicht.
Dieses Gutachten ist bereits das zweite. Das erste hatte der Erzbischof bei der Münchner Kanzlei Westphal Spilker-Wastl bestellt, doch er hält es unter Verschluss. Sie kennen das natürlich auch nicht, aber Sie können es vielleicht einschätzen. Was könnte in diesem Münchner Gutachten drinstehen, was nun in dem zweiten Gutachten keine Rolle spielt?
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das Münchner Gutachten dieselben Personen belastet wie das Gerke-Gutachten. Die Personen sind meiner Ansicht nach nicht der Hauptgrund für das Zurückhalten. Es geht sicherlich, das kommt ja auch in dem Gutachten des Gutachtens raus, um die moralischen Bewertungen, die Westphal Spilker-Wastl vornimmt. Und es geht meiner Ansicht nach auch um die Systemfrage. Wenn Sie sich das Gutachten anschauen, das Westphal Spilker-Wastl für das Bistum Aachen angefertigt hat, dann finden Sie dort Empfehlungen, die über Tipps zur besseren Aktenführung hinausgehen. Empfohlen wird eine Diskussion über Machtverhältnisse, über das Priesterbild, über Männerbünde. Aber das ist genau die Debatte über die Institution Kirche, die im Erzbistum Köln jedenfalls bis jetzt vermieden wird.
Soweit meine Kollegin Christiane Florin über das Kölner Missbrauchsgutachten. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Prozent der Menschen in Deutschland haben bislang mindestens die erste Schutzimpfung gegen Covid-19 erhalten. Das ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, aber dennoch ist die Debatte, was die Geimpften und auch die von Corona Genesenen dürfen sollen, längst im Gang. Wieso sollen sie auf ihre Grundrechte verzichten und weiter zu Hause bleiben, wenn sie selbst nicht mehr erkranken und auch andere nicht mehr anstecken können? Manche Ethiker sagen, das ist eine Frage der Gerechtigkeit, solange es für die allermeisten Menschen noch gar keinen Impfstoff gibt. Christian Röther berichtet nun über den Vorstoß des Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strohm. Er forderte kürzlich gönnen können statt Impfneid.
Wenn von den Geimpften und den Genesenen wirklich keine Gefahr mehr ausgeht, warum sollten sie dann nicht wieder die Freiheiten ausüben können, die ja nur aus Gesundheitsschutzgründen eingeschränkt worden sind?
Fragt Heinrich Bedford Strohm, Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland, in einer Videobotschaft.
Können wir denen, das ist die Frage für mich dahinter, die kein Risiko mehr bedeuten, das nicht gönnen, dass sie sich wieder freier bewegen können? Und uns darauf freuen, dass wir es bald auch wieder können.
Und auch ein biblisches Gleichnis bringt der bayerische Landesbischof ein in die Impfdebatte. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg aus dem Matthäusevangelium. Alle Arbeiter sollen vom Herrn des Weinbergs den gleichen Lohn erhalten, unabhängig davon, ob sie nur eine Stunde geschuftet haben oder 12 Stunden. Das Gleichnis gipfelt in dem berühmten Jesus-Zitat:
So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.
Und das passe auch heute noch, beim Impfen unter Corona-Bedingungen, meint der höchste Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland.
Von den Glücksforschern kann man lernen, wer zuletzt dran ist und den anderen einfach gönnt, dass sie vor ihm dran sind, wird am Ende der Glücklichere sein.
Müssten wir uns also glücklich schätzen, falls wir im Sommer noch ungeimpft zu Hause hocken, während andere schon wieder vom Schwimmbad zum Biergarten unterwegs sind.
Naja, ich weiß nicht, ob man dieses biblische Gleichnis auf Alltagssituationen so einfach übertragen kann. Die Letzten werden die Ersten sein. Ob das für die Impfproblematik gilt, machen wir mal ein Fragezeichen dran.
Sagt Brigitte Dorst. Sie ist Psychologie-Professorin, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Außerdem ehemalige Vorsitzende der CG Junggesellschaft Köln.
Diejenigen, die länger warten, haben bis jetzt jedenfalls das größere Infektionsrisiko. Also das kommt mir sehr zynisch vor, wenn man das auf den Beispielfall des Wartens auf den Impftermin anwenden würde. Das würde ich so nicht mitmachen wollen.
So ausgeprägt, wie manche meinen, sei der Corona-Impfneid aber auch gar nicht, beobachtet die Psychologin.
Zur gegenwärtigen Lage nehme ich vor allen Dingen wahr, dass da ganz viel Missmut ist, ganz viel Groll, ganz viel Verdrossenheit und mehrfache Enttäuschung über Ankündigungen, die nicht eingehalten worden sind. Sehr viel Erschöpfung und Gereiztheit.
Und wenn in den Fragen von Impfungen und Öffnungen doch auch Neid dabei sei, dann sei das nicht weiter verwunderlich, denn Neidgefühle seien normal und im Menschen tief verwurzelt.
Es ist ja einfach auch etwas, was in der Evolution schon vorhanden ist. Also wenn dann die Tiere denken, da gibt es ja diesen Futterneid zum Beispiel. Also da hat es diesen Aspekt, dass das offensichtlich was ganz Archaisches auch ist, was durch die Evolution selber sozusagen ein Stück mitgewachsen und entstanden ist in der emotionalen Grundausstattung.
Einen Menschen, der niemals Neid empfindet, den kann man also vermutlich lange suchen. Jetzt bringt auch die Psychologin die Bibel ins Spiel.
Das ist ja im Grunde schon die Urgeschichte, wenn wir an die Geschichte von Kain und Abel in der Bibel denken. Ne? Was ist da der Aspekt des Neides, der Vergleich der Opfergaben zwischen Kain und Abel, die dann zu diesem totalen Mord dann geführt hat.
Neid kann also destruktiv sein, wie bei Kain, der seinen jüngeren Bruder Abel erschlägt, weil dessen Opfergabe bei Gott besser ankommt.
Das kann sich steigern von Missstimmung, Eifersucht bis zu tödlichem Hass.
Neid muss aber nicht zwingend etwas Schlechtes sein, sagt Brigitte Dorst. Es gäbe auch konstruktiven Neid.
Wenn derjenige es konstruktiv so verarbeiten kann und sagt, was der oder die jetzt hat, das wünsche ich mir für mich auch.
Aus dem Neidgefühl könnte so ein Antrieb werden, ein Wunsch für das eigene Leben, ein positives Gefühl. Etwa wenn man sagt,
oh, ich beneide dich darum, aber ich gönn's dir. Also neiden und gönnen kann durchaus auch parallel gehen.
Ich gönn's dir. Oder wie es in der sogenannten Jugendsprache seit ein paar Jahren zu hören ist, gönn dir. Die Psychologin Brigitte Dorst versteht diesen Ausspruch so.
Ich wünsche, dass es dir gut geht. Ich bin okay, du bist okay. Mich kränkt das nicht, wenn du dir was Gutes gönnen kannst.
Also gönn dir. Eine Art neidfreies viel Spaß. Vielleicht könnte gönn dir ein passender Gruß sein für eine mögliche nächste Phase der Corona-Pandemie. Falls ein europäischer Impfausweis oder welche Regelung auch immer es möglich macht, dass Geimpfte, Getestete und Genesene wieder ins Kino gehen können, ins Konzert und in die Kneipe. Und die anderen? Die könnten sich freuen,
dass der Wirt von der Kneipe gegenüber wenigstens wieder einige Gäste haben kann, statt bankrott zu gehen,
meint der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strom, in seinem Video.
Anderen etwas gönnen können. Das ist vielleicht eine unserer größten Aufgaben in diesen verrückten Zeiten.
Gönnen können statt Impfneid, Christian Röther berichtete. Am kommenden Dienstag wählen die Israelis ein neues Parlament. Schon wieder, muss man sagen, es ist die vierte Wahl innerhalb von 2 Jahren. Im Dezember war eine notdürftig zusammengestellte Koalition nach nur 7 Monaten zusammengebrochen. Premier Benjamin Netanyahu will wiedergewählt werden und die erfolgreiche Impfkampagne dürfte ihm Rückenwind geben. Eine Belastung im Wahlkampf sind für Netanyahu derzeit allerdings die streng religiösen Parteien. Warum das so ist, erklärt Tim Aßmann.
Um die Welt gingen Bilder von Großhochzeiten und Beerdigungen mit 10.000 Teilnehmern. Einige der Rabbiner, um die getrauert wurde, waren an Corona-Folgen gestorben. Meir Porosch ist Politiker der streng religiösen Partei des Vereinigten Tora-Judentums und als stellvertretender Bildungsminister Teil der Regierung. Ich lehne die Regelbrüche ab, sagt er, und versucht sich dann an einer Erklärung. Ich möchte nichts rechtfertigen, aber es entsteht aus dem Gefühl heraus, dass diejenigen, die die Einschränkungen beschließen, nicht an uns denken. Weil man bei uns einfach nicht verstehen kann, dass in einer 500 Quadratmeter großen Synagoge nur 10 Menschen beten dürfen. Dafür, dass mitten in der Pandemie trotz Verbots streng religiöse Hochzeiten gefeiert wurden, wirbt Meir Porosch mit einem Beispiel um Verständnis. Ich habe 12 Kinder. 11 davon sind verheiratet. Da kommen wir allein schon auf 22 Leute. Wenn es auf der anderen Seite auch so aussieht, wie kann man dann Hochzeiten auf 20 Gäste beschränken? Sie haben uns in ihre Entscheidungen nicht mit einbezogen. Wenn Meir Porosch sie sagt, meint er die Regierung, der er selber angehört. Das Verhalten vieler ultraorthodoxer Juden in der Pandemie hat den Graben zwischen ihnen und den säkularen jüdischen Israelis vertieft. Dass die Regierung die Regelbrüche nicht konsequent verfolgte, wird darauf zurückgeführt, dass Premier Netanyahu auf die beiden streng religiösen Parteien als Koalitionspartner angewiesen ist. Für Netanyahu ist diese Bindung im Wahlkampf ein Problem, erklärt der Politologe Reuven Hazan von der Hebräischen Universität Jerusalem.
Will the religious issue become a dominant issue in the election?
Wird das Religionsthema zentral für die Wahlentscheidung? Wenn ja, ist das eine Belastung für Netanyahu, wegen seines Umgangs mit der streng religiösen Gemeinschaft und deren mangelnder Einhaltung der Regierungsvorgaben. Netanyahus Likud-Partei wird allen Umfragen zufolge bei der Wahl stärkste Kraft. Auf eine Parlamentsmehrheit kann Netanyahu aber, wenn überhaupt, nur mit Hilfe der streng religiösen Parteien kommen. Doch deren Verhalten schreckt Teile seiner Stammwählerschaft ab, sagt der Analyst Gilad Malach vom Israelischen Demokratieinstitut. Eine Umfrage aus den vergangenen Wochen zeigt, dass nicht nur Wähler des linken Spektrums und des Zentrums die Ultraorthodoxen nicht in einer Koalition wollen. Auch unter Wählern des rechten Lagers ist mehr als die Hälfte gegen eine Regierungsbeteiligung der streng religiösen. Ziel und Auftrag der Parteien Schass und Vereinigtes Tora-Judentum ist für ihre Wählerschaft möglichst viel durchzusetzen. Zum Beispiel bei Kindergeld und Wohnungsbau oder der Befreiung ultraorthodoxer jüdischer Männer vom Wehrdienst. Unter diesem Aspekt wird auch die politische Partnerwahl beurteilt. Vize-Bildungsminister Meir Porosch sagt, zur Umsetzung unserer Ziele haben wir selbst nicht genügend Parlamentssitze, aber wir suchen uns immer einen Partner, der versteht, was uns wichtig ist. Das funktioniert nicht immer problemlos. Mit Netanyahu ist es etwas leichter als mit anderen. Es geht also nicht um rechtsnationale Werte, sondern darum, wem die jüdische Tradition am Herzen liegt. Im rechten Lager gibt es mehr traditionelle Menschen. Übersetzt heißt das, bevor wir in die Opposition müssen, koalieren wir auch mit anderen. Einige der Parteien, die ein Ende der Ära Netanyahu fordern, kommen aus dem rechten politischen Lager Israels und könnten wohl leicht Schnittmengen mit den streng religiösen Gruppierungen im Parlament finden.
Israels streng religiöse Parteien und ihre Rolle im aktuellen Wahlkampf. Tim Aßmann berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der heutigen Sendung hatten Christiane Florin und Andreas Mein. Sie können uns wiederhören am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.